Wir befinden uns in der Serie Exodus. Seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit dieser großen Geschichte vom Volk Israel, wie wir sie im Alten Testament lesen. Eine der bekanntesten Geschichten. Beginnend damit, dass Gott Abraham beruft und Abraham verspricht, dass durch ihn ein ganzes Volk entstehen wird und dass dieses Volk Gottes Volk sein wird. Abraham bekommt den Sohn Isaak, bekommt den Sohn Jakob. Jakob bekommt unter anderem 12 Söhne. Und von diesen 12 Söhnen entsteht tatsächlich ein großes Volk. Dieses Volk wird in einer Hungersnot nach Ägypten eingeladen durch Beziehungen und wird in dieser Hungersnot dort durchgetragen und überlebt in dieser schweren Zeit. Die Zeit in Ägypten ändert sich aber blöderweise vom Guten zum Schlechten. Die neuen Herrscher des Landes finden irgendwann mal dieses Volk Israel nicht mehr so toll wie am Anfang und fangen an, sie zu versklaven. Es wird immer schlimmer und mittlerweile ist das Volk Israel seit 400 Jahren in Ägypten versklavt. Ein großes Leid für das Land, für das Volk in diesem fremden Land. Und Gott entscheidet daher, dass er dieses Volk jetzt befreien wird. Und diese Geschichte der Befreiung heißt Exodus. Er beruft Mose und lässt Mose zum Pharao gehen, zum Leiter des Landes und sorgt dafür, mit starker Hand, wie es in der Bibel steht, also mit ganz krassen Wundern, dass der Pharao bereit ist, das Volk ziehen zu lassen. Sie dürfen also gehen, ein riesengroßes Volk, landen am Meer und der Pharao hat es sich anders überlegt. Und denkt sich, er ist so sauer, dass er sie hat gehen lassen, dass er denkt, hey, jetzt bringe ich die alle um. Und das Volk ist in seiner ganzen Verzweiflung vor diesem Meer. Und Gott teilt das Wasser, dass sie durch können und vor dem Pharao fliehen können. Diese Geschichte haben wir uns letztes Mal angeschaut. Israel geht trockenen Fußes durch das Meer und erlebt sozusagen ihre Taufe. Ihre Taufe zu Gott, der sie gerettet hat, zu Gott, den sie Jahwe nennen, weil er sich so vorgestellt hat. Und jetzt haben sie das alte Leben hinter sich gelassen. Endlich, das Wasser geht wieder zurück, es gibt keinen Weg mehr zurück, da kann ihnen auch keiner mehr folgen. Sie haben es geschafft. Sie sind von diesem alten Land Ägypten, was sie so versklavt hat, endlich weg. Das neue Leben beginnt. Versprochen ist ihnen das Land Kanaan. Das Land, das so gut aufgestellt ist, dass es bezeichnet wird als ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also das war eine Formulierung für, da gibt's alles, da wächst alles, da geht's dir gut, da ist es grün, da kannst du dir eine Zukunft bauen für dich und für deine Kinder. Das ist ein herrliches Land. Und dieses Land hat Gott ihnen versprochen, aber da mussten sie erstmal hingehen. Und auf dem Weg dorthin mussten sie durch eine Wüste. Und diese Wüste war sozusagen das Land dazwischen. Ägypten, das alte Land, da waren sie weg. Das neue Land ist versprochen, Kanaan, da wird alles gut. Und die Wüste ist das Land dazwischen. Und das war eine ganz interessante Zeit. Und wir reden heute über dieses Land, über dieses Zwischenland. Es ging los, als sie in der Wüste ankamen. Und sie wussten nicht, wann dieses Land endet. Sie wussten nicht, wann irgendwann mal das Ortsausgangsschild steht. Und Gott sagt, ihr seid angekommen. Ihr braucht gesprochenes Land in Kanaan. Und diese Wüstenzeit hat Gott gebraucht, um sie vorzubereiten. Und wir kennen solche Zeiten in unserem Leben. Manchmal sind sie nicht unbedingt mit einer Wüste zu vergleichen. Manchmal ist dieses Zwischenland eine Zeit, es geht bei kleinen Dingen los wie eine Fahrstuhlfahrt. Ich steige ein, ich bin im Erdgeschoss, da muss ich eine Minute warten, kann auch nicht mal mein Handy benutzen. Und lande irgendwann mal in Stock 6 und habe so ein kleines Zwischenland erlebt. Es gibt das natürlich auch in Nummer größer. Ich bin heute Morgen mit dem Zug hierher gefahren und dann steigt man, ich bin eingestiegen bei mir zu Hause in Neuss und landete am Ende in diesem wunderschönen Bahnhof Schwelm. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Bahnhof. Jetzt weiß ich, warum wir hinter Holland sind. Naja, nichts gegen Holland, Holland ist eine geile Stadt. Auf jeden Fall kennen wir dieses Land dazwischen. Wir kennen es auch in größer. Eine schulische Ausbildung ist so ein Land dazwischen. Wir wissen, unser Job kommt noch, die Zeit, in der wir unser Leben aufbauen, wo auch hoffentlich das Geld fließt. Und es ist so ein Zwischenland oder es kann auch so eine Zeit sein in der Beziehung, zum Beispiel eine Verlobung, wo wir uns dafür entscheiden zu heiraten, aber wir haben noch nicht geheiratet, das ist so eine Zeit dazwischen. Es gibt diese Zeit auch wirklich als Wüste, wo es nicht mehr neutral ist, wo es nicht einfach nur warten bedeutet, sondern wo es wirklich Wüste ist. Das Volk Israel war 40 Jahre in dieser Wüste, denn so lange brauchte Gott, um sie darauf vorzubereiten, was es heißt, dass sie sein Volk sind. Sie kamen aus einer Zeit, wo sie versklavt wurden für 400 Jahre über Generationen. Sie kannten nichts mehr anderes als das Denken als Sklave. Sie wussten nicht mehr, was es bedeutet, frei zu sein und frei zu denken. Sie wussten auch nicht, was es bedeutet, einem Gott nachzufolgen, denn in Ägypten gab es über 85 Götter und natürlich viele Dinge nicht geprägt. Sie wussten auch nicht, was es bedeutet, zu vertrauen. Sie wussten noch ganz viele Dinge nicht, die nötig waren, um als Gottes Volk, als die Gruppe von Menschen, die Jahwe präsentieren, im Glauben in ein neues Land zu gehen, das Gott ihnen geben wird. Die Prüfungen, die kommen sollten am Ortsausgangsschild, dafür waren sie noch nicht vorbereitet. Und sie erlebten eine Wüstenzeit, eine Vorbereitungszeit. Und wir erleben manchmal auch eine Wüstenzeit in unserem Leben. Und manchmal fühlt sich die auch nicht nach einer Vorbereitungszeit an. Es ist manchmal einfach nur schlimm. Ein Freund von mir, der hat sich so darauf gefreut zu heiraten. Hat lange darauf gefreut, sich gefreut, eine Partnerin fürs Leben zu finden, mit der er weiß, boah, jetzt kann ich in die nächste Phase meines Lebens gehen und freue mich auf Familie, freue mich auf eine verbindliche Beziehung. Und die Hochzeit wurde geplant, das Kleid wurde ausgesucht und sie mussten beide feststellen, dass es einfach nicht passt und dass sie sich das zurechtgeredet haben. Und sie mussten die Verlobung auflösen und es war so bitter, weil dieses Zwischenland ging los. Wie lange wird es dauern, bis ich wieder einen Menschen finde, dem ich vertrauen kann und der mir so vertraut, dass wir uns dafür entscheiden, ein Leben miteinander zu teilen? Wie lange wird es dauern, bis dieses Ortsausgangsschild kommt, wo ich mein Leben wieder weiterplanen darf? Das ist eine harte Zeit. Oder wenn du von deinem Chef ins Büro gerufen wirst und er versucht dir mit irgendwelchen Worten klarzumachen, dass du gekündigt bist. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, aber du verlierst deine Arbeit. Da geht die Wüstenzeit los. Am Sonntag war ich bei einer Familie mit einer Tochter, Sophie. Und die Sophie ist im Alter meiner Tochter. Grundschule. Und wir wurden eingeladen, der Pastor der Gemeinde und ich durfte auch dabei sein, wir wurden eingeladen, um für diese Familie zu beten, weil sie sich in dieser Wüste befinden. Als Sophie 7 war, wurde festgestellt, dass es ganz komische Symptome gab an ihrem Körper und sie haben es untersucht und haben festgestellt, dass sie einen Gehirntumor hat. Eine furchtbare Nachricht. Eine Zeit ging los mit vielen Operationen am Kopf, mit Bestrahlung. 3 Jahre lang. Und es schien alles gut zu sein. Und die Familie ist gezeichnet von diesem Elend, von dieser Wüstenzeit. Und vor ein paar Tagen haben sie dann festgestellt, dass wieder die gleichen Symptome da sind wie am Anfang. Sie sind wieder zum Arzt gegangen und wurden untersucht und es waren wieder diese gleichen Schatten zu finden, an der gleichen Stelle. Das ist Wüstenzeit, da weißt du nicht, wie du überleben sollst. Emotional, wie soll das gehen? Ich habe mich, bevor wir uns getroffen haben, um zu beten, habe ich mich mit dem Pastor draußen getroffen und habe gesagt, hey, ich habe keine Ahnung, wie es mir gleich geht. Ich habe eine Tochter, die ist im gleichen Alter. Wahrscheinlich zerreißt es mich gleich. Ich habe das Mädchen vorher noch nie gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das emotional überhaupt schaffe. Und ich bin gar nicht in der Situation drin. Allein der Gedanke, dass es meiner Tochter so ginge, würde mich voll fertig machen. Und natürlich haben wir viel geweint an dem Abend. Gemeinsam mit der Mutter, die gesagt hat, ich kann einfach nicht mehr. Am Dienstag sollte dann die Untersuchung kommen, wo feststeht, wie es jetzt weitergeht, was das für ein Schatten ist, ob sie nochmal alles durchmachen müssen. Und es war so trostlos für uns. Und wir sind zu Gott gegangen und haben gesagt, Gott, hilf uns. Hilf uns, begegne uns. Diese Wüstenzeit kennen wir alle. Entweder du warst schon drin, du weißt genau, wovon ich spreche. Oder du bist mittendrin und weißt genau, wovon ich spreche. Wenn du das noch nie erlebt hast, wir alle kennen Wüstenzeit. Früher oder später wirst auch du eine Wüstenzeit erleben, denn so ist das Leben. Das Leben läuft nicht immer nur glatt. Manchmal ist die Wüste hart, manchmal ist sie nicht so lang, manchmal ist sie nicht so hart, aber Wüstenzeiten kennen wir alle. Und in dieser Wüstenzeit hat Israel mehrere Sachen gelernt. In dieser Wüstenzeit entscheidet sich, ob dein Glaube stärker wird oder ob du den Glauben verlierst. Es gibt Hürden, die in dieser Wüstenzeit auf dich zukommen. Ich habe hier drei Hürden aufgebaut. Und die Frage ist, ob du diese Hürde nimmst. Ob diese Hürde dafür sorgt, dass du stehen bleibst und deinen Glauben verlierst oder ob du die Hürde nimmst, dass du stärker wirst. Tausende Jahre später, nachdem das Volk Israel das erlebt hat, wurde Jesus geboren. Und Jesus gilt als der neue Mose. So wird er oft bezeichnet, weil er, wie Mose damals das Volk Israel befreit hat aus der Sklaverei, so befreit uns Jesus Christus als ganze Menschheit ebenfalls aus der Sklaverei. So steht es in der Bibel. Allerdings nicht aus Ägypten, sondern aus der Sklaverei der Sünde. Das, was uns so unfähig macht zu leben, was uns die Gemeinschaft zu einem Menschen zerstört, was uns die Gemeinschaft zu Gott zerstört, da hat uns Jesus Christus rausgeführt. Und dieser neue Mose hat genauso Wüstenzeit erlebt. Und ich möchte euch heute zeigen, was hat Israel erlebt, wo ist Israel stehen geblieben und gestolpert und wo hat Jesus genau das Gleiche erlebt und hat die Prüfung aber für uns bestanden und dadurch uns den Weg eröffnet zu Gott. Das Erste, was Israel erlebt hat, ist, dass sie gemerkt haben, in der Wüste kann man schlecht anbauen. Natürlich hatten sie Hunger und sie hatten Durst und sie brauchten einfach alles Mögliche zum Leben. Das dauerte 40 Jahre, diese Zeit. Und Gott schenkte ihnen jeden Tag ein Wunder. Sie haben etwas geschenkt bekommen zum Essen. Bestimmt erinnert der eine oder andere sich an das Wort. Wie hieß dieses Essen? Wisst ihr noch, wie das hieß? Manna. Wisst ihr, was Manna bedeutet? Manna heißt übersetzt, was ist das? Also sie sind morgens aufgewacht in der Wüste und haben gesehen, dass da auf dem Boden was liegt. Das waren so weiße Körner. Damit konnte man Brot backen, schmeckte so ein bisschen wie Honigbrot. Und sie haben die weißen Körner gesehen und haben gesagt, was ist das? Und so haben sie es genannt. Also sie haben jeden Tag, was ist das, gegessen. Morgens, mittags, abends. Immer nur, was ist das? Manna. Und irgendwann mal waren sie so müde von dem, was ist das, dass sie angefangen haben, sich zu beschweren. Und das eine ist natürlich, dass man sagt, Gott, tut mir leid, aber ey, morgens, mittags und abends die ganze Zeit dieses, was ist das, das ist einfach zu viel. Ich meine, Honigkuchengeschmack ist lecker, aber nach einer Woche, morgens, mittags, abends, nach einem Monat, nach einem Jahr, irgendwann mal ist es zu viel. Ich meine, das, stell dir vor, du suchst dir dein Lieblingsgericht aus. Ich weiß nicht, Paul, was ist dein Lieblingsgericht? Ein schönes Steak. Ich habe mir schon gedacht. Nehmen wir mal ein argentinisches Rinderfilet. Okay, gut. Paul nickt. Sehr gut. Also jetzt stell dir mal vor, du würdest sagen, okay, argentinisches Rinderfilet. Morgens, mittags, abends. Und am nächsten Tag, oh, schon wieder morgens. Machen wir es diesmal medium. Schon so ein Mittags machen wir es raw. Abends machen wir es well done. Ist schon so ein richtig schönes, zartes, argentinisches Rinderfilet. Am dritten Tag morgens schon wieder. Mittags, Abend. Und am vierten Tag holst du es aus dem Kühlschrank raus, guckst es an und schmeißt es nur noch auf den Grill. Irgendwann mal, selbst das beste Filet, irgendwann mal geht's nicht mehr. Ich glaube, egal welches Gericht du dir aussuchen würdest, egal wie lecker es ist, nach ein paar Tagen morgens, mittags und abends ist einfach, die Häufigkeit macht's kaputt, egal wie gut es schmeckt. Und Israel war an dem Punkt, die haben gesagt, hey, wir können dieses, was ist das, einfach nicht mehr haben. Und das Problem ist aber nicht, dass sie sagen, hey Gott, könntest du uns was anderes geben? Sie machen es leicht anders. Es steht in 5. Mose 6, Vers 3, da steht drin, wie Mose reagiert. Sie hatten nämlich Hunger und haben sich dann beschwert und gesagt, hey Gott, weißt du was? Wir wollen nicht nur neues Essen, eigentlich wäre es uns lieber, wir wären in Ägypten geblieben. Also sie kommen an den Punkt, wo sie Gott nicht darum bitten, was anderes essen zu dürfen, sondern wo sie sagen, ohne dich wäre es besser. Und wo sie ihm so einen krassen Vorwurf an den Kopf knallen. Und Mose sagt später zu ihnen, er ließ euch hungern, damit ihr lernt, dass ihr ohne ihn nicht leben könnt. Und er gab euch das Manna zu essen, von dem ihr bis dahin nichts gewusst hattet, so wenig wie eure Vorfahren. Denn er wollte euch zeigen, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern er lebt zuerst und zuletzt von dem Wort, jedem einzelnen Wort, das aus dem Munde des Herrn kommt. Also Gott wollte, dass sie das Erste, was sie lernen, er wollte, dass sie ihm vertrauen. Das war das Erste. Das war die erste Prüfung in dieser Wüste, weil Gott gesagt hat, wenn ihr mir nicht vertraut, kann ich unmöglich mit euch ins neue Leben gehen. Die Leute werden nämlich an euch nicht erkennen, wer ich bin. Der Segen für alle anderen Menschen in der Zukunft wird nicht passieren, wenn ihr mir nicht vertraut. Das ist die absolute Basis. Also die erste Hürde, die sie hatten, ist, dass sie lernen, Gott zu vertrauen. Und wenn sie sagen, es wäre besser gewesen ohne dich und wir wären lieber in Ägypten geblieben, dann zeigt das einfach nicht, dass sie vertrauen. Jesus hatte ein ähnliches Erlebnis. Er war, bevor es überhaupt losging und er in die Öffentlichkeit ging, führte Gott ihn in die Wüste. Und in dieser Wüste war er 40 Tage. Also nicht 40 Jahre, aber 40 Tage. Und in diesen 40 Tagen hat er nichts gegessen, Tag und Nacht, nur getrunken. Natürlich hatte er einen Mordshunger. Und er erlebt die gleiche Versuchung wie das Volk Israel, aber er reagiert anders. Es steht in der Bibel drin, ihr könnt das lesen im Neuen Testament, in Matthäus 4, 1, Probe hier. Danach führte der Geist Gottes Jesus in die Wüste, wo er vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran, also der Teufel, und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Er legt Jesus nahe und sagt, hey, mach es doch einfach zu Brot, du kannst es doch. Und Jesus ist an dem gleichen Punkt wie das Volk Israel, aber er entscheidet sich dafür zu vertrauen. Er nimmt diese Hürde. Er antwortet nämlich, und antwortet genau mit der Aussage von Mose, genau das, was Mose seinem Volk erklärt hat. Und er antwortet und sagt, in den Heiligen Schriften steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, er lebt von jedem Wort, das Gott spricht. Ein Zitat von Mose. Also der neue Mose zitiert den alten Mose. Nur mit dem Unterschied, dass er diese Prüfung schafft. Er vertraut Gott. Die nächste Hürde, die Israel erlebt, und was ich hier an der Stelle noch sagen wollte, das habe ich jetzt vergessen. Ich wünsche dir, dass wenn du an den Punkt kommst, wo du nicht mehr weiter weißt, dass du dich dann dafür entscheidest, zu Gott zu gehen und nicht einfach zu sagen, Gott, ohne dich wäre es besser, sondern dass du zu Gott gehst und sagst, Gott, ich brauche dich. Gib mir das, was ich brauche für den Tag. So wie es im Vaterunser steht, gib uns unser tägliches Brot heute. Gib mir heute die Kraft, die ich brauche. Gib mir heute die Finanzen, die ich brauche. Gib mir heute die Geduld, die ich brauche. Ich wünsche dir, dass du zu Gott gehst und dass du so reagierst, dass dein Glaube wächst. Dass du dir überlegst, was macht dir Sorgen? Ist es deine berufliche Zukunft, die dir Sorgen macht? Ist es deine Familie? Sind es deine Kinder? Ist es deine Gesundheit? Was macht dir genau Sorgen? Und dass du dann zu Gott gehst und sagst zu Gott, ich mag diesen Ort nicht, wo ich bin. Ich mag diese Wüste nicht. Ich wäre am liebsten weg. Aber ich vertraue dir, dass du da bist, dass du mir begegnest und dass du mir hilfst. Ich wünsche dir, dass du wie Jesus diese Hürde nimmst und dass du zu Gott gehst und sagst, das ist das, was ich mir wünsche und ich vertraue dir, dass du es gut meinst und dass du ein guter Gott bist. In diesem Zwischenland lernen wir genau diese Dinge. Es gibt Menschen, die aus dieser Wüstenzeit des Lebens erzählen, dass sie da gelernt haben zu beten, dass sie da gelernt haben, was es heißt, dass Gott da ist, dass er trägt, dass Gott Wunder schenkt. Diese Wüstenzeit entscheidet, ob dein Glaube stirbt oder ob dein Glaube wächst. Und wenn du mit Menschen redest, die in dieser Wüstenzeit waren und die an Gott festgehalten haben, dann wirst du merken, dass es ihren Glauben stärker gemacht hat. Dass sie bereit waren für das, was danach kam. Also Vertrauen ist das Erste, was ich dir wünsche. Dass du diese Hürde Vertrauen nimmst. Und das Zweite ist, dass wir lernen, Gott nicht herauszufordern, Gott auf die Probe zu stellen. Denn das ist das, was Israel genauso getan hat. Sie kamen an einen Moment, ich lese euch das mal vor, das steht auch im Buch Exodus, also zweites Buch Mose, Kapitel 17 und dann ab Vers 1. Da heißt es, einmal schlugen sie ihr Lager bei Rephidim auf. Dort gab es kein Trinkwasser. Da machten die Israeliten Mose schwere Vorwürfe. Der Ort wurde später Messa oder Meriba genannt, also der Ort der Probe oder Anklage, weil dort die Israeliten Mose angeklagt und den Herrn auf die Probe gestellt haben, denn sie hatten gesagt, ist der Herr mitten uns oder ist der Herr mitten unter uns oder nicht. Also sie wollten nicht nur was zum Trinken haben, sondern sie haben gesagt, wenn du da bist, tauch jetzt auf, weil ich glaube gar nicht mehr, dass du überhaupt da bist. Also sie stellen Gott auf die Probe und sagen, ist Gott überhaupt da? Existiert Gott überhaupt? Und das ist das, was Jesus genauso passiert. Als er in der Wüste ist, hat er diesen Moment, wo er auf den höchsten Punkt des Tempels gestellt wird. Steht auch wieder in Matthäus 4, also die Geschichte von Jesus in der Wüste geht weiter. Nachdem er die erste Versuchung bestanden hat, kommt die zweite Versuchung. Darauf führte der Teufel ihn in die heilige Stadt, stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch herunter. Denn in der heiligen Schrift steht, deinetwegen wird Gott seine Engel schicken und sie werden dich auf Händen tragen, damit du dich an keinem Stein stößt. Also, was der Teufel macht, ist, dass er einen Bibelvers verwendet, um Jesus auf die Probe zu stellen. Das Erste, was ich daraus lerne, ist, nicht alles, was sich fromm anhört, ist gut. Es kann sogar sein, dass jemand dir etwas erzählt und es begründet mit Bibelversen und es hört sich super geistlich an, ist aber Schwachsinn. Es gibt viele Menschen, die in der Vergangenheit genau das gemacht haben. Es wurde viel Unrecht getan. In den vielen Jahren vor uns, die begründet wurden mit Stellen aus der Bibel. Es gibt bis heute Dinge, die Unrecht sind, wo Unrecht geschieht und Menschen begründen es mit Stellen aus der Bibel. Also nur weil etwas aus der Bibel zitiert wird, heißt es nicht, dass es richtig angewendet wird. Es gibt Texte, die werden bewusst missbraucht. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich in der Bibel auskennst und dass du die ganze Wahrheit kennst. Dass du weißt, was Gott damit meint. Und dass du dich nicht in Versuchung bringen lässt, wenn jemand einen Teil einfach rausreißt und den völlig missbraucht. Und das hat genau der Teufel getan. Er hat zu Jesus gesagt, hey, steht doch drin, fordere Gott doch heraus. Und Jesus durchblickt es und er zitiert wieder Mose. Wir haben das vorhin schon gelesen. Er sagt jetzt, Jesus antwortete, heißt es hier, in der Heiligen Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Du sollst ihn nicht auf die Probe stellen. Also, ein Freund von mir, der hat gemerkt, dass sein Auto kaputt geht. Und als es dann soweit war, hat er gemerkt, er braucht ein neues. Und er hat dann gesagt, hey Gott, du kannst doch alles und du bist stärker, dir gehört das ganze Geld dieser Welt, ich möchte ein neues Auto haben. Und er hat sich wirklich auch ein neues gewünscht und ein tolles Auto und hat gesagt, Gott, schenk mir dieses Auto einfach, weil schließlich kannst du alles und wenn du mir das Auto nicht gibst, dann kann ich halt so lange nicht in die Kirche. Dann habe ich gesagt, ich bleibe so lange zu Hause, bis ich ein neues Auto bekomme. Ja, ist ja da, ich will ja zur Kirche, aber ich kann nicht, ich habe kein Auto. Also zu sagen, wir kommen manchmal auf die verrücktesten Ideen, um Gott auf die Probe zu stellen und zu sagen, Gott, mach es so, wie ich es will. Wir manipulieren damit oder wir versuchen zumindest zu manipulieren. Gott lässt sich nicht manipulieren, aber wir versuchen es. Wir versuchen zu sagen, mein Wille und nicht dein Wille. Du kannst Gott um alles bitten, auch um ein neues Auto, das ist völlig in Ordnung. Aber stell Gott nicht auf die Probe, so wie Israel das gemacht hat. Dass sie gesagt haben, wo ist Gott? Und sie haben gesagt, Gott gibt's gar nicht. Wenn er uns nicht, wenn er sich nicht jetzt zeigt, dann ist er gar nicht da. Und das ist nicht in Ordnung. Das, wenn du darauf reinfällst, wird dein Glaube schwächer werden und nicht stärker werden. Jesus hat das geschnallt. Und er hat gesagt, ja, es gibt Stellen in der Bibel, da steht drin, dass Gott auf mich aufpasst. Es gibt Stellen in der Bibel, da steht drin, dass Gott mich versorgt. Aber das heißt nicht, dass ich das Recht habe zu sagen, Gott, das hast du jetzt zu tun. Denn wenn du es nicht tust, glaube ich nicht mehr an dich. Ich nicht tust, gehe ich nicht mehr in die Kirche. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Ich wünsche dir, dass du an der Stelle reagierst wie Jesus und sagst, hey, ich lebe für Gott und ich fordere ihn nicht heraus. Ich sage Gott, was ich mir wünsche, aber am Ende sage ich, dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Denn das ist solche Gebete, Gott, wenn du mir das nicht gibst, dann bin ich nicht bereit, was anderes zu tun. Das sind keine Gebete, die von Glauben zeugen. Das sind Gebete, die von Misstrauen zeugen und von Herausforderungen zeugen. Und echter Glaube heißt, dass ich zu Gott gehe und dass ich ihn bitte und dann sage Gott, und jetzt darfst du entscheiden. Ich lebe treu weiter für dich. Und ich sage dir aber auch ganz klar, was ich mir wünsche. Das darfst du immer tun. Das ist eine Hürde, die wir haben. Und die nächste Hürde, die wir haben und die Israel genauso erlebt hat, ist die Hürde, dass Gott sich wünscht, dass er allein bis am Leben ist. Das war Gott ganz wichtig. Und bis das Volk Israel das nicht verstanden hat, war Gott nicht bereit, mit ihnen ins neue Land zu gehen, in die Verheißung zu gehen. Weil Gott sagt, hey, der Gott, der euch befreit hat aus der Sklaverei, das war ich. Das war keiner der 85 Götter, die ihr kantet. Und das war auch nicht der Gott Ptah, den die Ägypter so verherrlichen. Und bis heute kennen wir diese Bilder von dem Stierkopf. Das war so das Bild, was damals die Ägypter hatten für diesen Gott Ptah. Und das Volk hatte das noch nicht ganz geschnallt. Sie waren also raus, waren immer noch geprägt von diesem Glauben. Und dann gibt es den Moment, wo sie an den Berg Sinai kommen, mitten in der Wüste. Und Gott sagt zu Mose, hey, komm auf den Berg, ich will mit dir alleine reden. Und dann ist Mose also unterwegs und also da braucht man schon sicherlich ein paar Tage, bis man da auf den Gipfel kommt. Und auf jeden Fall war Mose irgendwann eine Woche weg. Und das Volk hat sich gedacht, hey, wo ist unser Mose? Und dann haben wir gesagt, du, ich habe ihn noch nicht gesehen. Hast du ihn schon gesehen? Nee, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Boah, ist eine Woche, na gut, der Schnellste ist er nicht. Okay, und dann waren es 14 Tage und nach diesen 2 Wochen fragen sich die Leute, hey, wo ist Mose? Also eine Woche rauf, eine Woche runter. Was macht er denn da so lange oben? 2 Wochen. Ja, okay. Warten wir mal noch ein bisschen ab. Anrufen konnten sie ihn nicht, er hatte keinen Empfang. Es waren 3 Wochen und sie fragen sich, hängt er jetzt eine ganze Woche da oben alleine ab oder was? Also ich weiß, Gott will ihn sprechen, aber reden die jetzt eine Woche miteinander oder wie? 3 Wochen vergehen und sie werden unruhig. Es vergehen 4 Wochen. Und langsam fragen sie sich, ob Mose tatsächlich seinen gesamten Jahresurlaub verwenden will. 4 Wochen ist eine lange Zeit. Es vergehen 5 Wochen und da fängt das Getuschel an. Und sie sagen sich, wisst ihr was? Der Mose, den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Der ist wahrscheinlich schon seit 2 Wochen tot. Wir können da jetzt auch nicht hochgehen und den Mose tot suchen. Der Berg ist viel zu groß. Das war's. Und dann wird gestritten, ist Mose tot oder ist Mose nicht tot? Und irgendwann mal sagen sie sich, hey, wisst ihr was? Mose hat uns doch immer die Connection zu Gott gegeben und jetzt ist er nicht mehr da. Wir brauchen eine neue Connection zu Gott. Und dann machen sie ein Brainstorming und überlegen sich, was könnten sie denn tun? Und die beste Idee, die sie hatten, ist, ey, in Ägypten, da wo wir herkamen, da hatten sie doch den Gott Ptah, das war doch dieser Stierkopf. Und lass uns doch sowas Ähnliches machen. Und dann sagt der andere, ja, aber wir können doch nicht den Gott Ptah jetzt verehren. Ja, okay, dann machen wir was anderes. Wie wäre denn, okay, dann nehmen wir nicht einen Stier, dann nehmen wir einen Kalb. Aber wir brauchen irgendwas, was wir sehen können. Und nicht alle waren davon begeistert. Es wird eine ganze Woche diskutiert und es sind 6 Wochen um und Mose ist immer noch nicht da. Und dann entscheiden sie sich dafür und sagen, okay, bringt alle euer Gold her, wir schmelzen das ein und machen uns unseren eigenen Gott. Sie schmelzen alles ein und sie formen ein Kalb, ein goldenes Kalb. Und sie fangen an, die und goldene Kalb zu verehren, nach 6 Wochen. Und Mose kommt nachher runter vom Berg und sieht das und ist natürlich entsetzt. Sie sind drauf reingefallen. Gott hat ihnen gesagt, ich habe euch befreit, ich bin euer Gott und sonst keiner, ich bin alleine euer Gott. Das müsst ihr in dieser Wüstenzeit lernen. Und sie sind drauf reingefallen. Jesus hat genau die gleiche Prüfung. Die Geschichte mit der Prüfung von Jesus geht weiter. Es heißt, zuletzt führte der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm die Reiche, all die Reiche der Welt in ihrer Größe und Pracht. Und er sagte zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Der Teufel verspricht ihm das, wovon wir uns unsere Träume erfüllen wollen. Er verspricht ihm Geld, er verspricht ihm Reichtum, er verspricht ihm Ansehen, ein alles was Konto, das neueste iPhone X. Er verspricht ihm einfach alles, was er sich so wünscht. Und sagt ihm, das bekommst du alles, du musst mich nur anbeten. Vergiss Gott. Du kannst Gott vielleicht auf Platz 2 stellen, aber Gott alleine ist doof. Es gibt noch so viel mehr. Und er versucht, ihn damit reinzulegen. Und Jesus sagt ihm, weg mit dir, Satan. In den heiligen Schriften heißt es, vor dem Herrn, deinen Gott, wirf dich nieder. Ihn sollst du anbeten und niemand sonst. Und damit zitiert er wirklich wieder Mose, der gesagt hat, Freunde, so geht's nicht. Wenn ihr Gottes Volk sein wollt, dann geht das hier nicht mit dem Kalb. Gott möchte dein einziger Gott sein. Und Jesus hat das verstanden. Jesus fällt nicht drauf rein und wir fallen oft drauf rein. Was steht bei dir im Leben auf Platz 1? Oft lernen wir in der Wüstenzeit genau das. Dass wir so verzweifelt sind, dass wir sagen, das ist eigentlich nur noch einer, an den ich mich wenden kann und das ist Gott. Und das ist ein Schatz, wenn wir das lernen. Denn diese Dinge, die ich aufgezählt habe, mit denen wir in Versuchung geraten, die sind ja oft noch nicht mal schlecht. Es sind alles teilweise gute Dinge, man kann Gutes damit machen, aber wenn sie auf Platz 1 rücken und Gott dadurch auf Platz 1, auf Platz 2, wenn Gott nicht mehr alleine ist, dann wird es zum Problem. Wenn Gott nicht mehr dein einziger Gott ist und dir auf einmal Fußball wichtiger ist, wenn dir auf einmal Sex wichtiger ist, wenn dir Geld wichtiger ist, wenn dir dein Erfolg und deine Karriere wichtiger ist, was auch immer dir wichtiger ist als Gott, stößt ihn von Platz 1 runter. Und Gott sagt, das ist das, was du verstehen musst. Ich möchte bei dir im Leben auf Platz 1 sein. Und das merkt man an der Art, wie du mit deinem Geld umgehst, wofür du dein Geld einsetzt. Ob Gott auf Platz 1 ist, merkt man, wofür du Geld ausgibst. Ob Gott in deinem Leben auf Platz 1 ist, merkt man, welche Entscheidungen du triffst. Ob Gott auf Platz 1 ist, merkt man, wie du deine Beziehung lebst. Ob Gott auf Platz 1 ist, merkt man auch, für was du dich interessierst. Gott möchte auf Platz 1 sein. Das sind ein paar Hürden, die das Volk Israel erlebt hat und Jesus auch. Und Jesus hat diese Hürden alle genommen und dadurch sind wir befreit, diese Hürden genauso zu nehmen. Ich wünsche dir, dass du in dieser Wüstenzeit wächst in deinem Glauben, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du wächst. Und dass du, wie andere Christen sagen kannst, in der Zeit habe ich gelernt zu beten. In der Zeit habe ich gelernt, dass es nur Gott geht, auf den ich mich werfen kann, auf den ich vertrauen kann. In der Zeit haben mir nur Gebete geholfen. In der Zeit habe ich erlebt, wie Gott mich getragen hat. Das Schöne ist, dass es bei dieser Zeit nicht geendet hat. Dass diese Zeit auch zu Ende geht. Für manche in Israel war es so, die Zeit dauerte 40 Jahre, manche haben das Ende nicht erlebt. Andere haben es erlebt. Die treu waren, haben es erlebt. Und ich wünsche dir, dass du in dieser Zeit genauso Gott erlebst. Sie haben erlebt, dass Gott ihnen durch Wunder Essen gegeben hat, durch Wunder Wasser gegeben hat. Gott ist ihnen permanent begegnet. Und genau das ist bei Jesus auch passiert. Als Jesus diese Prüfung hinter sich hatte, kamen Engel persönlich und haben ihm Essen gebracht. Wir erleben diese Wunder noch heute. Am Dienstag habe ich einen Anruf bekommen. Der Pastor hat angerufen, mit dem wir für Sophie gebetet haben. Und er hat gesagt, der Bericht vom Krankenhaus ist da. Sie haben alles durchsucht und der Schatten ist komplett weg. Komplett weg. Weil Gott antwortet, weil Gott reagiert. In dieser Wüstenzeit lernen wir, was es bedeutet, zu sagen, Gott, nur du kannst jetzt helfen. Nur du. Ich weiß nicht, wohin. Und wenn du dann ein Wunder erlebst, dann prägt dich das für dein ganzes Leben. Gott will dir genauso begegnen. Gott weiß, in welcher Zeit du stehst. Gott weiß, wie lange du da schon drin bist. Gott weiß, wie lange es noch dauert. Aber eins darfst du wissen, egal wie dein Zustand ist, Gott ist da. Er ist bei dir. Er will dein einziger Gott sein. Er wünscht sich Vertrauen. Und er wünscht sich, dass du nicht verzweifelst und ihn auf die Probe stellst, sondern dass du glaubst, dass er es gut mit dir meint. Und dass sein Wille geschieht und nicht deiner. Ich möchte gern dafür beten, dass diese Wüstenzeit, in der wir waren, sind oder reinkommen, dass es eine Zeit wird, die uns fördert. Und dass Gott dir begegnet, wo du gerade bist. Darf ich dich bitten, dazu aufzustehen? Jesus, ich danke dir, dass du in diesen 40 Tagen in der Wüste, wo du so einen Hunger hattest, trotzdem dieser Versuchung widerstanden hast. Dass du dich nicht hast verleiten lassen, auf das reinzufallen, wo der Teufel dich verführen wollte. Dass du deinem Papa und unserem Papa treu geblieben bist. Dass du daran festgehalten hast, dass unser Leben von Gott abhängt und nicht nur von Essen. Danke, dass du daran festgehalten hast, Gott zu vertrauen, dass er es gut mit dir meint und dass sein Wille geschieht und nicht unser. Und danke auch, dass du an ihm festgehalten hast, obwohl dir alles andere angeboten wurde. Dass der Papa auf Platz 1 geblieben ist. Und Papa, ich danke dir, dass du unser Vater im Himmel bist. Und ich bete, dass du uns unser tägliches Brot, ob es Essen ist oder Kraft oder Nerven oder Hoffnung oder Glaube, dass du uns das, was wir brauchen, heute gibst. Und dass, wenn wir morgen früh aufstehen, wir dann wieder genau das zu dir beten. Gib uns, was wir heute brauchen. Und dass wir es dann erleben, dass du uns begegnest. Auch wenn die Wüste leer ist und kahl ist und zu heiß und zu kalt und trostlos. Dass wir es erleben, dass du da bist. Dass wir dich mehr erleben als davor und danach. Dass wir erleben, dass du Wunder tust. dass wir erleben, dass du real bist und dass dein Wille immer noch besser ist als unser Wille, weil du unser ganzes Leben siehst, für die ganze Ewigkeit. Wir vertrauen dir, du bist unser einziger Gott. Und so segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.